Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Auswirkungen des Klimawandels auf Jetstream und Buchenwachstum werden uns beschäftigen, als auch die Frage, ob Mangroven bei steigendem Meeresspiegel absaufen oder mitwachsen. Dass sich Brennnesseln gut auf der Haut tragen lassen, wird sie in dieser Sendung vielleicht am meisten überraschen. Doch zu Beginn wollen wir wissen, was ist drin? Allergiker und andere lebensmittelbewusste Menschen werden den anstrengenden Blick auf die kleingedruckte Zutatenliste kennen. Was wurde verarbeitet? Zu Keks, Pizza oder Schmelzkäse. Wie umweltfreundlich ist der Inhalt, haben sich zudem Forschende aus Oxford gefragt und den ökologischen Fußabdruck von 57.000 Fertiglebensmitteln abgeschätzt. Fazit: Viele Fleisch- oder Käsekomponenten sind nicht zu empfehlen, pflanzliche Zutaten im Allgemeinen umweltfreundlicher. Aber auch Mandeln und Schokolade sind nicht unbedingt so gut, wie sie süß sind. Volker Masek stellt die heute veröffentlichte Studie vor.
Tiefkühlpizza, Dosensuppen, Nudelsoßen, Brotaufstriche. Ein einzelner Supermarkt führt 5.000 bis 15.000 verschiedene Lebensmittel, jedes mit einer Zutatenliste. Zumindest in Großbritannien und Irland, so der Umweltwissenschaftler Michael Clark von der Universität Oxford.
Wir haben uns 8 Supermärkte angeschaut und kommen auf 57.000 Produkte in ihrer gesamten Palette.
Der Forscher aus den USA wollte wissen, was steckt alles drin in diesen fast 60.000 zusammengesetzten Lebensmitteln? Welche Mengen sind es und wie umweltfreundlich oder schädlich ist die Herstellung der ganzen Zutaten? Wie viel Treibhausgase entstehen dabei? Welche Landflächen und Wassermengen werden benötigt? Wie lang sind die Transportwege? Kurzum, wie groß ist der ökologische Fußabdruck solcher Fertiglebensmittel? Kein leichtes Unterfangen für Clark und die anderen 9 Beteiligten an der Studie, die es so noch nicht gegeben hat.
Eine der größten Tücken sind die unvollständigen Angaben in den Zutatenlisten. Nur die produktbestimmenden Komponenten werden mit prozentualen Anteilen genannt. Bei Pizza etwa der Belag, die Soße und der Käse. Wir mussten uns hier behelfen und haben den Anteil aller anderen Zutaten abgeleitet. Und zwar von Lebensmitteln aus derselben Produktgruppe, bei denen wir exakte Angaben gefunden haben.
Das generelle Fazit der Studie sei sicher keine Überraschung, sagt Michael Clark.
Produkte, die viel Fleisch von Rind, Schaf, Ziege und Lamm enthalten, also von Wiederkäuern, haben tendenziell den stärksten ökologischen Fußabdruck. Etwas geringer ist er bei Schwein und Geflügel als Zutat. Die geringsten Umweltauswirkungen haben dagegen Lebensmittel mit hohen Pflanzenanteilen.
Einen starken ökologischen Fußabdruck haben der Studie zufolge auch Produkte, die viel Fisch und Käse enthalten. Doch auch pflanzliche Zutaten kommen nicht immer gut weg.
Es gibt aber auch Ausnahmen. Mandeln sind so ein Fall. Sie werden oft in trockenen Regionen angebaut, zum Beispiel im Central Valley in Kalifornien, wo man sie bewässern muss, weil dort ständig Dürre herrscht.
Auch ein Müsli, das Schokolade enthält, schneidet ökologisch nicht so gut ab wie eines ohne. Clark erläutert, warum.
Schokolade wirkt sich generell sehr stark auf Klima und Biodiversität aus, denn Kakao wird typischerweise in artenreichen Tropenwäldern angebaut. Eine Steigerung der Produktion bedeutet, dass Bäume gefällt werden. Dadurch gelangt Kohlenstoff in die Atmosphäre und es gehen wahrscheinlich Arten verloren.
Kein anderer Wirtschaftszweig verbraucht so viel Wasser wie der Nahrungsmittelsektor. Auch sein Treibhausgasausstoß ist enorm. Lebensmittel sollten deshalb nachhaltiger erzeugt werden. Das gelte erst recht für die meist Verzehrten, betont Clark. Und das seien nun mal Fertigprodukte mit langer Zutatenliste. Die neue Studie hat sicher Schwächen. In den meisten Fällen arbeitet sie mit Schätzwerten. Sie prüft nicht, wie Zutaten im Einzelfall hergestellt werden. Auch da gibt es Unterschiede. Nach Ansicht des Umweltwissenschaftlers ist die Arbeit aber eine erste Orientierungshilfe für Hersteller und Handel, um Zutaten in Zukunft umweltschonender herzustellen und Rezepturen zu überdenken.
Volker Masek über die Umweltauswirkungen von 57.000 Lebensmitteln. Salzwiesen und vor allem Mangroven können hilfreich sein im Kampf gegen den Klimawandel, weil sie schnell wachsen und dabei Kohlendioxid binden. Außerdem sind sie eine Art Bollwerk gegen die steigenden Fluten. Eine Studie im Fachmagazin Science unterstützt aber nun die These, dass die Überschwemmungsgebiete selbst durch den Klimawandel stärker gefährdet und die Anpassungsfähigkeit von Salzwiesen und Mangroven schlechter sein könnte als bisher gedacht. Thomas Schröder kennt die Details.
Küstengebiete, die immer wieder vom Meer überflutet werden, gibt es weltweit. Ihr Aussehen kann sehr unterschiedlich sein. Während in den tropischen Zonen dichte Mangrovenwälder mit bizarren Wurzelgeflechten zu finden sind, gibt es hierzulande die eher weitläufigen Salzwiesen mit lila blühenden Strandflieder und rotschnäbligen Austernfischern. Obwohl diese Ökosysteme quasi an vorderster Front stehen, ist es nicht so, dass sie mit steigenden Meeresspiegeln nicht zurechtkämen. Denn in der Regel wachsen sie einfach mit in die Höhe, sagt Neil Santillan von der Macquarie University in Sydney.
Einerseits lagern sie Sedimente ab, die mit der Flut angespült werden. Und andererseits reichern sie auch Wurzelmasse an. Und das ist einer der fantastischen Dinge an Gezeitenlandschaften. Sie nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf, das in Pflanzenmaterial umgewandelt wird, einschließlich der Wurzeln, und können damit immer weiter in die Höhe wachsen. An einigen Stellen konnten wir sehen, wie sie über Tausende von Jahren mit dem Anstieg des Meeresspiegels Schritt gehalten haben. Die Frage ist nur, gibt es da eine Obergrenze? Oder übersteigt das Tempo, in dem sich die Erde erwärmt, die natürliche Anpassungsfähigkeit dieser Küstengebiete?
Misst man allein, was an Sedimenten vom Meer in die Küstengebiete getragen wird und was an organischem Material von den Pflanzen im Boden gespeichert wird, dann könnte man davon ausgehen, dass die Gezeitenzonen pro Jahr einen, teilweise sogar bis zu 2 Zentimeter in die Höhe wachsen. Tatsächlich aber zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass diese Gebiete mit einem Meeresspiegelanstieg von über 0,7 Zentimeter pro Jahr nicht mehr mithalten konnten. Und Neil Santillan hat auch eine Erklärung dafür.
Das Gewicht der zusätzlichen Sedimente komprimiert das darunterliegende Material. Es kommen also mehr Sedimente an, und auf der Salzwiese oder dem Mangrovengebiet lastet durch den Anstieg des Meeresspiegels auch mehr Wasser. Es drückt alles nach unten auf das lockere Sediment. Und deswegen ist der Höhengewinn nicht so groß, wie man es angesichts der Menge an Sediment vermuten würde.
Neil Santillan hat gemeinsam mit einem großen internationalen Team daher nun genau nachgemessen. Anstatt nur mit Sedimentfallen den Höhenzuwachs auszurechnen, haben die Forscher mit über 400 Messstationen in knapp 100 verschiedenen Salzwiesen- und Mangrovengebieten den genauen Höhenzuwachs nachgemessen. Dabei fanden sie eine klare Obergrenze, die mit den Daten der Vergangenheit gut übereinstimmt. Mehr als 7 Millimeter Höhenzuwachs pro Jahr schaffen die Mangroven und Salzwiesen in der Regel nicht. Steigt der Meeresspiegel schneller, werden die betroffenen Gebiete mit 90%iger Wahrscheinlichkeit überflutet und verloren gehen. Für Wenyang Zhang, der sich am Geesthachter Helmholtz-Zentrum Herion mit den Salzwiesen der Nordsee beschäftigt, ergeben sich daraus auch neue Erkenntnisse für die deutschen Küsten.
Das bedeutet, dass die Salzwiesen am Rand der Inseln und Halligen zwar kurzfristig in der Lage sind, mit dem Meeresspiegelanstieg Schritt zu halten, aber in den Szenarien mit hohen Treibhausgasemissionen wird das Meer hier mehr als 7 Millimeter pro Jahr steigen. Und dann werden die Salzwiesen wahrscheinlich untergehen, wenn sie nicht extra geschützt werden.
Das gelte vor allem für die 40% der Salzwiesen, die um die Inseln und Halligen liegen und derzeit nur ca. 3 bis 4 Millimeter pro Jahr hinzugewinnen, sagt Zhang. Die Salzwiesen vor den Deichen am Festland gehören zu den wenigen Ausnahmen, die schneller in die Höhe wachsen können, nämlich mit durchschnittlich 10 Millimetern pro Jahr. Letztlich aber ist die Gleichung trotz vieler regionaler Unterschiede einfach. Gelingt es, die Emissionen schnell runterzufahren, werden Salzwiesen und Mangroven zusätzlich helfen, den Klimawandel zu bremsen. Bleiben die Emissionen allerdings hoch, werden diese CO2-Senken weltweit im großen Maße verloren gehen und die Erderhitzung sich weiter beschleunigen.
Thomas Schröder über ertrinkende Salzwiesen. Der Jetstream ist ein schneller Westwindstrom, der Geschwindigkeiten bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen kann. Dieses Starkwindband beeinflusst das Wetter in Europa. Und weil es wahrscheinlich infolge der Klimaerwärmung abgeschwächt ist, verharren inzwischen die Hoch- oder Tiefdruckgebiete über längere Zeiträume, was uns aktuell die langanhaltende Hitze beschert. Nun haben Forschende bewiesen, dass die Positionsverschiebung des Jetstreams auch die Vegetation beeinflusst, unter anderem das Wachstum der Buchen. In Zeiten des Klimawandels profitieren auch Waldmanager von diesem Wissen. Jan Teutzmann kennt die Details.
Der Jetstream prägt das Wettergeschehen in Europa und beeinflusst damit offenbar auch, wo welche Bäume besonders gut wachsen. Im Fachmagazin Nature konnte ein Forscherteam kürzlich erstmals zeigen, die Position des Starkwindbandes über Europa beeinflusst das Wachstum europäischer Buchenwälder. Die Wissenschaftler und Klimatologin Dr. Isabel Dorado-Lignan von der Universität Madrid analysierten die zentralen Bewegungsmuster des Jetstreams und verglichen sie mit Wachstumsringen von Buchen in verschiedenen Teilen Europas.
Unsere Arbeit zeigt, dass es eine Variabilität im nordatlantischen Jetstream gibt, die einen entscheidenden Einfluss auf das Baumwachstum hat. Und diese wirkt sich in Nordwest- und Südwesteuropa unterschiedlich aus.
Durch das natürliche Schlingern des Jetstreams entstehen Hoch- und Tiefdrucktröge, die einerseits warmes, trockenes und andererseits kaltes, feuchtes Wetter herbeiführen. Verläuft der Jetstream im Sommer in weiter nördlicheren Breiten, sorgt er dort für kühle und feuchte Wetterverhältnisse. Je nach Position begünstigt er damit im nordöstlichen oder nordwestlichen Teil Europas das Wachstum der Buchenwälder. Zur selben Zeit ist dann der südwestliche oder südöstliche Teil Europas von einer warmen und trockenen Wetterphase geprägt, die das Baumwachstum hemmt. Verlagert sich der Jetstream in südlichere Breiten, kehrt sich der Effekt um und die Buchen wachsen im Süden schneller. Auf diese Weise beeinflusst die Position des Jetstreams auch, wie viel Kohlendioxid Buchenwälder der Atmosphäre entziehen können.
Die Fähigkeit von Bäumen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufzunehmen, unterscheidet sich in Jahren, in denen der Jetstream weiter nördlich liegt, von solchen, in denen er eine südlichere Position einnimmt. Und dies könnte ein entscheidender Faktor dafür sein, wie viel Kohlenstoff Wälder aus der Atmosphäre entfernen.
We are removing from the atmosphere.
Die Erderwärmung dürfte das Schlingern und die Stärke des Jetstreams künftig verstärken. Der Grund: Durch den Klimawandel erwärmt sich die Arktis dreimal schneller als der Rest der Welt. Das führt zu geringeren Druckverhältnissen zwischen tropischer Warm- und arktischer Kaltluft. Mögliche Folgen sind sogenannte blockierende Wetterlagen, die extreme Niederschläge oder extreme Dürren begünstigen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Klimawandel die Intensität solcher Wetterereignisse weiter verstärkt. Die Analyse der Bewegungsmuster des Jetstreams im Zeitraum zwischen 1950 und 2005 zeigt, besonders in extremen Jahren mit blockierenden Wetterlagen, bei denen sich Hochdruckgebiete festsetzen und Dürreperioden verursachen, beeinträchtigen sie Buchenwälder in den betroffenen europäischen Regionen. Der Schweizer Waldökologe Florin Babst war ebenfalls an der Studie beteiligt. Genau wie seine Co-Autorin geht er davon aus, dass die Ergebnisse auf andere Baumarten übertragbar sind.
Weil das kann so weit gehen, dass Bäume, die bereits trocken gestresst sind, dann absterben. Und dann verändert sich die gesamte Dynamik in der Region. Wir nennen das Tipping Point. Das heißt, wenn das System eine gewisse Grenze überschreitet, dann kann es nicht mehr einfach so zum Normalzustand zurückkehren.
Der Professor der Universität von Arizona ist begeistert, dass sich diese Auswirkungen nun erstmals im Voraus berechnen lassen.
Das Wow ist, dass wir jetzt ein Instrument haben, um Einflüsse von atmosphärischer Zirkulation auf die Wälder Europas vorherzusagen.
Die Kenntnisse über die Hauptbewegungsmuster des Jetstreams erlauben erstmals genaue Prognosen darüber, wie der Klimawandel Europas Wälder beeinflusst. Sie könnten Waldmanagern helfen, ihre Forste fit für den Klimawandel zu machen und künftig effizienter zu bewirtschaften.
Den Einfluss des Jetstreams auf das Wachstum der europäischen Buchenwälder beschrieb Jan Teutzmann. Die Brennnessel wird auch aufgrund ihrer Haptik selten geschätzt. Dabei ist sie eine gute Futterpflanze für Schmetterlinge. Ihre Blätter schmecken auch im Salat und sie kann für Textilien genutzt werden. Denn ihre Fasern sind atmungsaktiv, reißfest und besonders fein. Weil Brennnesselfasern auch ökologisch überzeugen können, versuchen Unternehmen, die Brennnessel immer wieder kommerziell zu nutzen. Eine tolle Idee, beschrieben von Andrea Hoferichter.
Wenn Heiko Beckhaus nach neuen Anbauflächen für Brennnesseln sucht, um daraus Textilien herzustellen, stößt er schon mal auf Unverständnis.
Das kann man nicht für Textilien gebrauchen, das brennt ja und so weiter. Völliger Unsinn. Ist die weicheste, elastischste, vor allen Dingen atmungsaktivste Faser und reißfest.
Die Idee, das Gartenunkraut als nachhaltigen Rohstoff für die Textilindustrie in Deutschland anzubauen und aufzubereiten, hatte der pensionierte Chemiker und Geschäftsführer der NFC Nettle Company im niedersächsischen Dahlemburg schon vor gut 10 Jahren. Heute lagern Brennnesselfasern in unzähligen Körben und Tüten in einer Art Gästehaus auf seinem Privatgrundstück.
Das ist also das Nesselstroh, das ist so ein Halm. Und wenn Sie da sehen, ist es außen die Faser.
Schon vor Jahrtausenden haben Menschen diese Faserbündel von Hand in einzelne Fasern getrennt, um daraus zum Beispiel Tücher zu fertigen.
Die haben das dann mit den Fingernägeln so gezogen. Und wenn Sie das ein paar Mal machen, dann spleißt das auf. Und am Ende sehen Sie dann, wie fein die Faser dann im Endeffekt ist. Hier. Ist im Prinzip feiner als unser Haupthaar.
Die Faserproduktion zu industrialisieren ist bisher allerdings nicht gelungen. An diesem Plan scheiterte unter anderem die Stoffkontor Kranz AG in Lüchow, für die Heiko Beckhaus zum Schluss als Berater tätig war. Seine Analyse: weder die Pflanzen noch die Anbaumethode und Aufarbeitungstechnik waren ausgereift genug. Diese Probleme will der Unternehmer nun aber gelöst haben, auch dank eines Verbundprojekts der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, an dem auch Züchtungsforscher beteiligt waren. Heute kann Heiko Beckhaus mit einer Fasernessel arbeiten, die etwa 20% Fasern enthält, statt nur 2-4% wie gewöhnliche Brennnesseln. Gemeinsam mit einem Partnerunternehmen entwickelte er zudem eine Hammermühle mit dosierbarer Schlagkraft, um die Fasern möglichst schonend vom holzigen Rest zu trennen. Und er optimierte eine Methode, das Lignin zu entfernen, das die Fasern wie ein Kleber zusammenhält.
Diese Faserstränge können wir auflösen, indem wir das Lignin entfernen. Und das machen wir in einem Verfahren, dass wir das Lignin auflösen, indem wir das unter Druck abkochen.
Etwa zeitgleich mit Heiko Beckhaus startete auch der Textilhersteller Mattes und Ammann in Baden-Württemberg ein Brennnesselprojekt. 2015 verarbeitete das Unternehmen Fasern von einem 10-Hektar-Testfeld in Ungarn. Doch für eine industrielle Produktion sei das Kundeninteresse noch zu klein, sagt Verkaufsdirektor Werner Moser. Dafür wären Abnahmegarantien für den Ertrag von rund 1000 Hektar nötig und Investitionen von etwa 50 Millionen Euro in neue Produktionsanlagen.
Wir selber als Mittelständler werden das allein nicht stemmen können. Das heißt, auch hier brauche ich dann unsere Kunden dazu.
Aufgeben will Mattes und Ammann aber nicht. Am Deutschen Institut für Textil- und Faserforschung in Denkendorf wird gerade geprüft, ob sich die Brennnesselstängel möglichst umweltschonend in Zellulosefasern umwandeln lassen, ähnlich wie aus Holz Viskose gewonnen wird.
Zu dieser Technologie gibt es bereits die Anlagen, die Verfahrenstechnik in Europa. Also das heißt, wir bräuchten hier in Anführungszeichen nur noch die Ackerfläche. Wenn das gelänge, dann könnten wir vielleicht doch den einen oder anderen Landwirt dazu gewinnen, auch unsere Kunden zu sagen, ja, komm, lass uns mal in größerem Maßstab diese Brennnessel anbauen.
In Dahlemburg setzt Heiko Beckhaus weiterhin auf seine Naturnesselfasern. Das Unternehmen verkauft die mit dem Textilbiosiegel GOTS zertifizierten Produkte zum Beispiel als Wärmeisolierung für Bettdecken oder Wetterjacken. Gekürzte Fasern werden zudem mit Baumwolle zu einem modetauglichen Mischgarn verarbeitet. 12 Hektar Fläche sind zurzeit für den Nesselanbau reserviert. Zwar sind die Nesselfasern teurer als solche aus Baumwolle oder Hanf, doch Heiko Beckhaus glaubt an den Erfolg, weil das Thema Nachhaltigkeit auch in der Textilindustrie an Bedeutung gewinnt.
Das Kapital ist jetzt vorhanden, deswegen wollen wir in Deutschland wachsen. Wir wollen wirklich nicht nur die Renaissance einläuten, sondern machen.
Die Standortsuche für neue Produktionsanlagen und Nesselfelder läuft bereits.
Andrea Hoferichter wollte wissen, was aus der tollen Idee geworden ist, Brennnesseln zu T-Shirts zu verarbeiten. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Michael Stang.
Dem Bundesamt für Strahlenschutz liegen nach dem wiederholten Beschuss des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja keine Hinweise auf ausgetretene Radioaktivität vor. Alle vorliegenden radiologischen Messwerte bewegten sich im normalen Bereich. Zwar sieht das Bundesamt keine akute Gefahr, dass radioaktive Stoffe freigesetzt werden, teilt aber die Sorge um einen dauerhaft sicheren Betrieb der Anlage. Saporischschja ist das größte Atomkraftwerk Europas und steht derzeit unter der Kontrolle der russischen Besatzer. Gruppenjagden sind erfolgreicher, und zwar für jedes beteiligte Tier, als wenn es allein auf Futtersuche geht. Das gilt zumindest für die großen Abendsegler. Ein Team der Universität Potsdam und des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung hat die sozialen Jagdstrategien bei diesen Fledermäusen untersucht. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS schreiben, schließen sich die Fledertiere zu einem mobilen sensorischen Netzwerk zusammen, um gemeinsam ihre Chancen auf Beutefang zu erhöhen. Die Daten belegen, dass die räuberisch lebenden Fledermäuse durch flexible Jagdstrategien in der Lage sind, sich über eine Vernetzung mit Artgenossen den sich stetig wandelnden Umweltbedingungen anzupassen. Der Klimawandel erhöht die Infektionsgefahr, denn viele Krankheitserreger verbreiten sich dadurch besser. Das geht aus einer Studie im Fachblatt Nature Climate Change hervor. Demnach sind mehr als die Hälfte aller bekannten Infektionskrankheiten durch den Klimawandel bereits häufiger geworden. Wie ein internationales Team mit seiner Untersuchung zeigt, begünstigen die Folgen des Klimawandels wie Erwärmung, Überschwemmungen, Dürren und Hitze schon jetzt 277 verschiedene Krankheiten. Demnach fördern die Folgen des Klimawandels die Vermehrung und Ausbreitung der Erreger und ihrer tierischen Überträger. Dadurch können sich vor allem Erreger verstärkt ausbreiten, die von Mücken und Zecken übertragen werden. Eine Maschine ersetzt Ameisenlehrer. Bei Ameisen verläuft das Lernen häufig über das sogenannte Tandemlaufen. Dabei führt ein Tier einen Artgenossen entlang einer Route zum neuen Nest. Die Schülerameise lernt dadurch den Weg und kann selbstständig nach Hause finden. Ein Team der Universität von Bristol hat nun einen Roboter gebaut, der dieses Verhalten mit Erfolg nachahmt. Im Journal of Experimental Biology stellen die Forschenden ihre Ergebnisse vor. Demnach sind die meisten wichtigen Elemente des Lehrens bei diesen Ameisen nun verstanden. Gleichzeitig haben sie den Beweis erbracht, dass Ameisen ihren Artgenossen aktiv ein bestimmtes Verhalten beibringen. Spinnen zucken im Schlaf und zeigen außerdem ein weiteres Merkmal, das an das Träumen bei Menschen erinnert. Das notiert ein Team der Universität Konstanz im Fachjournal PNAS. Die Biologinnen hatten Springspinnen untersucht, die sich zur Nachtruhe an einen Faden hängen. Dabei zeigen die Tiere das aus der Schlafforschung bekannte REM-Verhaltensmuster, wobei sie ruckartig ihre Augen bewegen. Dieses Phänomen wird bei Menschen als Traumschlaf bezeichnet. Die Daten geben Anlass zu der Vermutung, dass Spinnen im Schlaf visuelle Träume erleben könnten.
Und Zeit zu träumen haben sie in den folgenden Nächten voller Sternschnuppen.
Sternzeit, 9. August, die sommerlichen Sternschnuppen des Laurentius. In den kommenden Nächten huschen wieder viele Sternschnuppen über den Himmel. Der Meteorschwarm der Perseiden erreicht sein Maximum. Mit etwas Glück sind etwa ein Dutzend Sternschnuppen pro Stunde zu sehen. Das ist für die Perseiden eher enttäuschend, aber genau zum Maximum am Freitag ist Vollmond. Das grelle Licht wird die meisten Sternschnuppen überstrahlen. Am Himmel leuchten kleine Steinchen auf, die der Komet Swift-Tuttle auf seiner Bahn hinterlassen hat. Jedes Jahr im August kreuzt die Erde die Kometenbahn. Dann dringen einige Steinchen mit gut 200.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre ein und führen zu Sternschnuppen. Weil die aus dem Sternbild Perseus zu kommen scheinen, sprechen die Fachleute von den Perseiden. Der Legende nach sind es die Laurentius-Tränen. Denn das Maximum der Sternschnuppen beginnt am 10. August, dem Todestag des Märtyrers Laurentius, der im 3. Jahrhundert in Rom verbrannt wurde. Die frühesten überlieferten Beobachtungen stammen aus China und sind gut 2000 Jahre alt. Zur Zeit des Laurentius gab es die Perseiden also schon. Und bei seinem Tod stand nur eine Mondsichel am Himmel. Da haben sicher etliche Menschen die Sternschnuppen gesehen. Trotz dieser dramatischen Geschichte gelten die himmlischen Leuchtspuren allgemein als Glücksbringer. Ein Wunsch beim Anblick einer Sternschnuppe geht in Erfüllung, sofern man ihn nicht verrät. Bis Montag lohnt sich der Wunschblick hoch an den Südosthimmel. Jede Nacht zwischen etwa 23 Uhr und dem Morgengrauen.
Vollmond beim Perseidenschauer. Das ist ein bisschen schade. Aber noch ist es hell und Sie können weiter Deutschlandfunk hören. Josephine Schulz erwartet Sie gleich hier. Ein Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft ist der deutsche Gasnotfallplan und die Länder, die bei der Gasverteilung mitreden wollen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.